ARD.
Ich habe es aus eigener Kraft rausgeschafft, mit nur einer Tasche, so einer karierten Haushaltstasche. Das ist alles, was ich habe.
Das sagt Natalia Nikiforova. Sie ist ein Binnenflüchtling in der Ukraine. Jetzt im Winter ist die Situation dort besonders prekär und die Armen werden noch ärmer. Maria Fedorova hat mit ihnen gesprochen. An Silvester war bereits ein Datenkabel zwischen Estland und Finnland beschädigt worden und jetzt schon wieder, dieses Mal zwischen den baltischen Staaten Litauen und Lettland. Und wir schauen auf die sich immer weiter ausbreitenden Proteste im Iran und das brutale Vorgehen der iranischen Behörden gegen die Demonstranten. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, dem 5. Dezember um 7.30 Uhr. Der Krieg macht die Armen in der Ukraine noch ärmer. Der Staat gibt den Bedürftigen zwar eine Winterhilfe, aber die ist alles andere als üppig und noch dazu zweckbestimmt. Besonders hart trifft es die Binnenflüchtlinge. Eine Reportage von Maria Fedorova.
Es ist dunkel. Die Straßen von Kiew glänzen vom Eis. Irina Javo geht Schritt für Schritt, neben ihr ihre 14-jährige Tochter Maria. Sie kommen aus dem Zirkus. Abendvorstellung, Lachen, Licht, Musik. Für 2 Stunden ein anderer Ort. Die Nacht davor war laut. Am Morgen dann wieder Raketenalarm, massive Angriffe auf Kiew. Trotzdem sind sie gegangen. Sie wollten die Vorstellung nicht verpassen. Die Tickets waren kostenlos. Vermittelt über ein Hilfsnetzwerk. Solche Tickets, das können wir uns nicht leisten. Für mich ist das wenigstens eine seelische Pause zum Durchatmen, runterkommen. Irinas Familie gehört zu denen in besonders prekärer Situation, zu denen, die im Krieg alles verloren haben. Vor fast 4 Jahren, kurz nach Beginn der russischen Großinvasion, floh sie mit Mann und Tochter aus einem besetzten Dorf in der Region Saporischia. Ich hatte große Angst, wie wir hier empfangen werden. Wir kommen vom Land. Ich dachte, man sieht uns das an. Auch hier hört die Angst nicht auf. Die Angst vor Angriffen und die Angst, wenn mein Kind alleine zur Schule geht. Das Leben in der Hauptstadt geht weiter. Cafés sind geöffnet, manche Familien können sich noch ein Stück Alltag leisten, vielleicht sogar ein bisschen Feiertagsstimmung. Es ist wichtig, sagt Irina, jedoch genau diese Normalität trifft sie manchmal schwer. Sie erinnert daran, was fehlt. Meine Tochter hat mich gebeten, in der Schule dieses Jahr für sie nicht nach den kostenlosen Mahlzeiten zu fragen, denen für Binnenvertriebene. Dieses Wort hören wir oft. Für sie ist es sehr schwer. Fast 4 Jahre Krieg und angekommen sind sie immer noch nicht. Eine Familie hat ihnen ihre Datscha überlassen, ein kleines Gartenhäuschen in einem Wohnbezirk von Kiew. Mietfrei, aber ohne wirkliche Sicherheit. Irina arbeitet in einem städtischen Kindergarten. Ihr Monatslohn liegt bei 10.000 Hryvnia, umgerechnet etwa 200 Euro. Davon lebt die ganze Familie, der kranke Mann, die Tochter, sie selbst. Allein fürs Heizen haben wir dieses Jahr 1.000 Dollar ausgegeben, für Holz. Wir haben nur einen Holzofen. Der Staat stuft ihre Familiensituation als besonders prekär ein. Eine Gruppe, die mit dem Krieg stark gewachsen ist. Für diesen Winter ist eine einmalige Unterstützung vorgesehen, die sogenannte Winterhilfe. 6.500 Hryvnia, etwa 130 Euro. Doch auch diese Hilfe kommt mit Auflagen. Uns wurde dieses Geld zugesagt, aber mit so vielen Bedingungen. Wenn das Hilfe sein soll, dann ist sie nicht besonders zielgerichtet. Meine Tochter und ich haben das Geld immer noch nicht benutzt. Das Geld darf nur für bestimmte Dinge ausgegeben werden, etwa Winterkleidung oder Vitamine, und nicht in jedem Geschäft. Für Irina bedeutet das weniger Entlastung als zusätzlichen Druck. Es geht um Kontrolle und um das schlechte Gewissen, ihrer Tochter nicht das geben zu können, was sie braucht. Im Alltag spare ich jeden Cent. Ich hätte dieses Geld gerne meiner Tochter gegeben, damit sie zum Beispiel Eis laufen kann oder etwas mit Freunden unternimmt. Unsere Kinder sollen sich wie Kinder fühlen. Sie haben das alles nicht verdient. Viele Menschen erreicht selbst diese bescheidene Unterstützung nicht. Eine von ihnen ist Natalia Nikiforova. Auch sie ist ein Binnenflüchtling. Ihr Dorf wurde nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms überflutet. Ich habe es aus eigener Kraft rausgeschafft, mit nur einer Tasche, so einer karierten Haushaltstasche. Das ist alles, was ich habe. Natalia bekommt lediglich einen Zuschuss für Nebenkosten und Miete. Er deckt gerade einmal die Hälfte der Kosten für ihre Wohnung. Ihr bleiben umgerechnet gerade einmal 60 Euro. Lebensmittel kommen von der kirchlichen Tafel, den Rest steuern ihre Kinder bei. Jetzt müssen meine Kinder die Miete bezahlen und jedes Mal zieht sich mein Herz zusammen, wenn ich daran denke, sie um Geld zu bitten. Irina Javo sagt, auch sie und ihre Familie seien auf sich allein gestellt, jetzt, wo sie mit 50 Jahren gezwungen ist, ihr Leben noch einmal neu zu beginnen. Der Staat sagt jetzt, er will fördern und das Business entwickeln. Aber nicht jeder wird Unternehmer, nicht jeder IT-Spezialist. Der Krieg hat auch Bauern getroffen, Arbeiterinnen. Ich habe mein ganzes Leben für den Staat gearbeitet und jetzt bin ich für diesen Staat ein Niemand. Ich will keine Pralinen, keine Nudeln für die Feiertage, keine Almosen. Ich will Sicherheit. Viele Menschen gehen in den vierten Winter mit dem Gefühl, vom Staat allein gelassen zu werden, in einem Krieg, der die Armen noch ärmer gemacht hat.
In der Ostsee ist schon wieder ein Telekommunikationskabel beschädigt worden. Dieses Mal zwischen den baltischen Staaten Litauen und Lettland. Es ist bereits der zweite Vorfall in der Ostsee innerhalb weniger Tage. Jana Sinram mit den Einzelheiten.
Nach Angaben der lettischen Polizei wurde das Glasfaserkabel bereits am Freitag beschädigt, mutmaßlich von einem Schiff, das inzwischen im Hafen der Stadt Liepāja liegt. Ermittler hätten es am Sonntag betreten und die Besatzung befragt, hieß es. Die genauen Umstände seien noch unklar. Lettlands Ministerpräsidentin Evika Siliņa schrieb bei X, sie stehe im Kontakt mit dem Krisenmanagementzentrum und den zuständigen Diensten. An Silvester war bereits ein Datenkabel zwischen Estland und Finnland beschädigt worden. Die finnischen Behörden setzten einen aus Russland kommenden Frachter fest. Inzwischen teilte die Polizei mit, es gebe Grund zu der Annahme, dass die Fitburg ihren Anker längere Zeit hinter sich hergezogen habe. Man habe eine kilometerlange Schleifspur in der Ostsee entdeckt.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind in der Ostsee immer wieder wichtige Telekommunikations- und Stromkabel beschädigt worden. Fachleute gehen davon aus, dass es sich um hybride Angriffe im Auftrag Russlands handelt. Bei den Unruhen im Iran sind nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mehrere Demonstranten getötet worden. Hunderte weitere seien verletzt und festgenommen worden. Das teilt die Organisation Iran Rights Watch mit Sitz in Oslo in einem Bericht mit. Zudem sollen die Behörden in einigen Gebieten schwere Waffen eingesetzt haben, um Proteste niederzuschlagen. Wir wollen jetzt mal auf die Hintergründe zu den Protesten schauen. Tina Fuchs erklärt, warum die wirtschaftliche Lage im Iran so schlecht ist und ob das Regime anders vorgeht als noch bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten.
Der Wert der iranischen Währung ist im freien Fall und die Inflation auf Rekordhoch. Und das heißt, alles, was Geschäftsleute vom Ausland ins Land importieren, kann über Nacht so teuer werden, dass sie zum Beispiel beim Verkauf eines Handys Geld verlieren, statt daran zu verdienen. Und die Proteste sind ja genau vom Elektronikmarkt Aladdin in Teheran ausgegangen, also von den Händlern dort. Und für die vielen ärmeren Menschen im Land bedeutet die Inflation ganz normal im Alltag, dass das geringe Einkommen quasi wegschmilzt. Selbst Lebensmittel werden unbezahlbar. Fleisch, Obst, Milch. Das kostet eine dreiköpfige Familie im Monat 14 Millionen Dirham. Das sind umgerechnet rund 100 Euro. Klingt natürlich nach wenig, ist es aber überhaupt nicht, denn das durchschnittliche Monatseinkommen ist ungefähr in der gleichen Höhe. Und dann ist noch nicht die Miete bezahlt oder der Strom oder Fahrkosten. Das Regime, das geistliche Oberhaupt und der Präsident haben ja Dialogbereitschaft zugesagt, mit sehr deutlichen Worten. Präsident Pezeshkian sagte so etwas wie, wir werden in der Hölle landen, wenn wir das Problem der Lebensgrundlage der Menschen nicht lösen. Gleichzeitig geht das Regime aber routiniert und hart gegen die Demonstranten vor, die seit einer Woche überall im Land auf die Straße gehen. Tränengas, Verhaftungen, es wird geschossen. Bei den Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften sind offenbar bisher 16 Menschen getötet worden. und auch gegen die Basaris, also die Händler, die jetzt am Sonntag erneut im Aladin-Einkaufszentrum protestierten, sind die Sicherheitskräfte eingeschritten. Im Grunde hält sich das Regime über Repression. Rückhalt vom Großteil der Bevölkerung hat es schon lange nicht mehr. Aber auch die Eliten sind zerstritten. Und im Untergrund des Staatsapparats gibt es einen Richtungsstreit. Der wird so lange überdeckt, wie der hochbetagte oberste geistliche Führer Ali Khamenei noch am Leben ist. Entscheidend aber ist eigentlich, was kommt danach? Denn im Land gibt es keine organisierte Opposition. Also die Frage ist nicht nur, hält sich das Regime, sondern auch, wer übernimmt danach? Und das kann keiner sagen, auch Experten nicht.
Und nach Angaben von Iran Human Rights hat sich die Zahl der Todesopfer erhöht. Es sind inzwischen mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Benjamin Kirsch aus der NDR Nachrichtenredaktion. Vielen Dank für euer Interesse.